Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elke Heidenreich jetzt mit dem 4. von 5 Abschnitten aus ihrem Essayband Altern. Der besteht zum großen Teil aus literarischen Zitaten, ein Gebiet, auf dem sich die Autorin, die ihr Leben im Dienst der Literatur gelebt hat, natürlich bestens auskennt. Im Zentrum der gestrigen Lesung stand der Begriff Enteignung, den Heidenreich im Buch Kleine Kratzer der britischen Psychoanalytikerin Jane Campbell gefunden hat. Freiheit, Respekt, Lust, all das, was man früher so selbstverständlich besessen und genossen hat, werde einem in Alter genommen, so Campbell. Und genau dagegen müsse man kämpfen, findet Elke Heidenreich. Zum Thema Enteignung im Alter passt auch ein anderes, zentral wichtiges Thema, das Elke Heidenreich jetzt anspricht.
Die einzig wirklich große Angst der Alten ist es, ein Pflegefall zu werden. Dann ist der Grad der Marginalisierung, Abhängigkeit und Nutzlosigkeit erreicht, der jedem Leben seine Freude nimmt. Emanuel Richter, Professor für politische Wissenschaft, hat in seinem Buch Seniorendemokratie die Bedeutung der Überalterung unserer Gesellschaft für die Politik untersucht und schreibt: Die morbide Hochaltrigkeit wandelt sich zum Schreckgespenst, das insbesondere jenen vor Augen gehalten wird, die sich dem permanenten Fitnessprogramm nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit widmen. Das heißt, turnt gefälligst, sonst seid ihr selber schuld. Die Apothekenumschau bietet Lawinen von Medikamenten an. Gegen Demenz, Inkontinenz, Gehbeschwerden, Lustlosigkeit, innere Unruhe, Vergesslichkeit, Schlaflosigkeit, Hämorrhoiden, Bluthochdruck, Gelenkverschleiß und was nicht noch alles. Die Jungen sollen glücklich werden mit Konsum, mit Klamotten, Schuhen, Handtaschen, mit Kosmetik, mit Nacht- und Tagescreme, Hautpflegeserien, mit Serum und Botox und Make-up. Die Alten mit Pillen, Salbe und Wärmepflastern, mit warmen Hausschuhen und Rollatoren, auch eine Art Konsum. Es ist schwer durchzublicken und sich zumindest partiell all dem zu verweigern. Man kann auch überversorgt sein. Nochmal Schopenhauer, der sehr kluge Sachen über das Alter sagt. Zum Beispiel: Armut im Alter ist ein großes Unglück. Ist diese gebannt und die Gesundheit geblieben, so kann das Alter ein sehr erträglicher Teil des Lebens sein. Claudius Seidel schrieb vor einiger Zeit in der FAZ: Die meisten Fahrpläne der Gesellschaft sind noch auf dem Stand von vorvorgestern. Altersteilzeit ist so ein Wort, das zu diesen alten Fahrplänen gehört. Ältere Mitarbeiter werden in Altersteilzeit geschickt oder in den Ruhestand, obwohl gerade sie Wissen, Erfahrung, Kompetenz und Motivation mitbringen, mehr als oft jüngere Kollegen. Warum wirkt man sie ab? Alten Menschen werden Kredite verweigert, Führerscheine vorsichtshalber schon mal abgenommen, als wären wir Idioten. Wer mit der Digitalisierung nicht Schritt hält, ist hoffnungslos abgehängt. Da ist ein großes Exklusionsrisiko. Aber man kann doch Computer, Handy, Internet lernen, auch mit über 70. Es ist nicht einfach. Doch wenn man es nicht lernt, fällt man geradezu aus der Welt. Ich bin im letzten Jahr nach Amsterdam gefahren und ich hätte es selbst nicht geschafft, eine Eintrittskarte fürs Van Gogh-Museum zu bekommen. Sowas geht heutzutage nur noch übers Internet, mit Timeslot, Vorauszahlung, dann Ticket aufs Handy. Meine Freundin musste das für mich machen. Ich kam einfach nicht klar. Und viele ältere Menschen kommen damit nicht klar. Immer mehr Post- und Bankfilialen werden geschlossen. Buchungen sind nur noch im Netz möglich. Und Online-Banking, Fahrkartenbuchung, Hotelreservationen im Netz, das ist wirklich nicht ganz einfach. Ein Glück, wenn man jemanden kennt, der dabei helfen kann. Viele ältere Menschen finden sich in einer voll digitalisierten Welt nicht mehr zurecht. Was für ein Theater, einen Personalausweis zu beantragen. Und wenn man am Telefon mit dem Mitarbeiter verzweifelt, kriegt man gesagt: Ja, Sie kennen doch wohl jemanden, der sich da auskennt, der das für Sie machen kann. Ich ja, aber nicht jeder. Was dann? Meine Freundin hat mir geholfen, einen Instagram-Account, schon das Wort, aufzumachen. Macht mir Spaß, konfrontiert mich aber auch mit jeder Menge Schwachsinn und Schrecken. Was sich da alles tummelt, ich hatte ja keine Ahnung. Macht das jetzt meine Welt größer oder schäbiger? Ich weiß es immer noch nicht. Wohl beides. Was mich immer wieder fassungslos macht, sind die Meldungen über alte Menschen, die auf den sogenannten Enkeltrick hereinfallen oder einem falschen Polizisten vertrauensvoll ihr Schmuck und ihr Bargeld aushändigen, weil Einbrecher unterwegs sind. Besonders infam Betrüger, die sich kurz nach Todesanzeigen beim Hinterbliebenen melden, mit irgendeiner Schreckensnachricht: Ihre Tochter ist im Gefängnis, sie hat einen Radfahrer umgefahren, wenn Sie uns schnell 20.000 Euro geben, kommt sie frei. und die vom Kummer eh noch verstörten Alten zahlen, ohne nachzufragen oder die Tochter, deren Namen die Betrüger aus der Todesanzeige kennen, anzurufen. Was für ein Albtraum. Es muss doch möglich sein, alte Menschen so umfassend aufzuklären, dass so etwas nicht passieren kann. Es ist offenbar nicht möglich, wenn Schwäche und Verwirrung, Kummer und Angst zunehmen. Eine alte Frau starb vor Schreck nach einer ihr irrtümlich ausgestellten Wasserrechnung über 15.000 Euro. Das sind keine Anekdoten. Das ist bitter wahr und bitter unnötig. Aber ach, andererseits kann man auch im Alter noch lernen, sich auf Neues einzulassen. Meine Mutter hat 80-jährig mit großem Vergnügen einen Englischkurs in der Volkshochschule belegt und bei der Gelegenheit auch noch neue Leute kennengelernt. Simone de Beauvoir hat schon vor mehr als 50 Jahren in ihrem Werk über das Alter geschrieben, dass ein Mensch während der letzten 15 oder 20 Jahre seines Lebens nur noch Ausschuss ist, offenbart das Scheitern unserer Zivilisation. Und sie formuliert es noch schärfer. Der Sinn oder Nichtsinn, den das Alter innerhalb einer Gesellschaft hat, stellt diese insgesamt in Frage. Denn dadurch enthüllt sich der Sinn oder Nichtsinn des ganzen vorhergegangenen Lebens. Und da, denke ich, hat doch jeder von uns ein Wörtchen mitzureden. Habe ich alles mit mir machen lassen oder habe ich gemacht, dass aus meinem Leben etwas wird? Es ist nicht nur Glück und Zufall, zumindest nicht in unserem Land. Es ist auch Mut, Kraft, Anstrengung. Und ich weiß auch, dass es nicht jeder kann. Bei den Schwachen in der Gesellschaft, die es aus eigener Kraft und wegen gehäuften Unglücks nicht schaffen, ihr Leben zu stemmen, da müssen wir aufpassen, da müssen wir helfen, eingreifen, da müssen Gesetze regulieren. So ist es zum Beispiel unerträglich, in einer Wohlstandsgesellschaft wie der unseren Obdachlosigkeit überhaupt nur zuzulassen. George Tabori, der im Alter immer schöner wurde, hat das Buch der Beauvoir über das Alter gehasst. Und ich mag es ehrlich gesagt auch nicht mehr so besonders gern. Tabori hat gesagt, die Freuden des Alternden werden von Terroristen wie Madame de Beauvoir in ihrem notorischen Buch über das Alter verbittert. Außer den Fakten stimmt nichts daran. Mit der eines Desart würdigen Lust zählt Madame alle Katastrophen auf, die das alte Fleisch befallen. So verbannt sie uns alte Leute in ein Ghetto der Fäulnis, als wäre der Verfall nicht von Geburt an unser täglich Los. Ich will Madame de Beauvoir ein wenig in Schutz nehmen. Sie schrieb ihr Buch mit 62. Danach lebte sie noch gute 16 Jahre. Und ich denke nicht, dass sie ihr Alter als Parodie des Lebens empfunden hat, wie sie schreibt. Vieles aus ihrem Standardwerk ist heute überholt. Aber bewundernswert und richtig ist ihr Fazit, dass sich im Alter die Diskrepanz zwischen den Privilegierten und den Armen verstärkt und dass die Gesellschaft hier dringend Abhilfe schaffen muss mit besserer Altersversorgung. Sie schließt ihr Buch mit den Worten: Wenn man begriffen hat, was die Lebensbedingungen der alten Menschen bedeuten, wird man sich nicht damit begnügen, eine großzügigere Alterspolitik, eine Erhöhung der Renten, gesunde Wohnungen und Freizeitgestaltung zu fordern. Es geht um das gesamte System. Und die Forderung kann nur radikal sein, das Leben verändern. Damit meint sie, der Mensch muss immer schon als Mensch behandelt und nicht danach beurteilt werden, was er einbringt, sprich, wozu er nützlich ist im Wirtschaftsgetriebe. Der Gedanke ist richtig. Und doch glaube ich, dass es jenseits von wirtschaftlichem Nutzen für jeden Menschen unbedingt eine Tätigkeit geben muss, die seinem Leben Sinn gibt. Alter ist nicht nur eine biologische, sondern auch eine kulturelle Tatsache. Es gibt das urkundliche, bürokratische Alter und das psychologische oder subjektive, das emotionale Alter. Das Strafgesetzbuch macht, was Verbrechen angeht, keinen Unterschied, ob man 21, 40 oder 80 ist. Man ist verantwortlich für das, was man tut, in jedem Alter. Und in jeder Gesellschaft wird von außen her bestimmt, was das ist, Alter, und was man macht mit den Alten. Das war durch all die Epochen sehr unterschiedlich. Die Alten wurden geehrt oder verachtet, in der Familie behütet oder vom Stamm ausgesetzt. Sie wurden als hinfällig und nutzlos gesehen oder als lebensklug und würdig geschätzt. Wir haben es nicht allein in der Hand. Es wird uns aufgezwungen, ob wir als nutzlos oder wertvoll gelten. Wir leben nicht im Naturzustand. Die Gesellschaft weist uns die Rolle zu, die wir im Alter zu spielen haben. Trotzdem ist es heutzutage an uns selbst, ob wir diese Rolle annehmen oder das werden, was Bertolt Brecht die unwürdige Greisin nannte. Es ist eine seiner Kalendergeschichten, 1939 geschrieben, 1949 veröffentlicht. Es geht um seine eigene Großmutter, eine Greisin, sie ist 72, die 5 Kinder großgezogen hat und nach dem Tod ihres Mannes plötzlich beginnt, ein eigenes Leben zu führen und das zu genießen. Sie kocht nicht mehr, sondern besucht Gasthäuser. Sie findet neue Freunde, bei denen sie sitzt und am Nachmittag schon mal ein Gläschen Rotwein trinkt. Und den Pfarrer, den die empörten und besorgten Kinder ihr schicken, lädt sie ins Kino ein. Die Umwelt ist entsetzt. Vor allem ihre Kinder. Sie soll sich gefälligst um die Enkel kümmern, tut sie aber nicht. Brecht schreibt, genau betrachtet lebte sie hintereinander 2 Leben. Das eine, erste, als Tochter, als Frau und als Mutter. Und das zweite, einfach als Frau B., eine alleinstehende Person ohne Verpflichtungen und mit bescheidenen, aber ausreichenden Mitteln. Das erste Leben dauerte etwa 6 Jahrzehnte, das zweite nicht mehr als 2 Jahre. Die Greisin stirbt zufrieden mit 74 Jahren. Die Erzählung endet so. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt und die für die Kinder angefertigt worden war. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einen schmallippigen, aber breiten Mund. Viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten Brosamen. Von Astrid Lindgren stammt das schöne Zitat, es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern. Da ist was dran. Kafka dagegen, alte Herren, die nackt über Heuhaufen springen, gefallen mir nicht. Ja, da ist auch was dran. Derzeit ist es Mode, sich die Mundwinkel hinter die Ohren ziehen zu lassen, Augenringe zu entfernen, Lippen und Wangen aufzuspritzen, sein Gesicht also nicht zu akzeptieren, sondern zu verändern. Nur leider ist diese Mode, wenn sie wieder aus der Mode kommt, nicht mehr rückgängig zu machen. Mit dem Gesicht muss man dann leben. Madonna zum Beispiel sieht jetzt aus wie irgendwas an Halloween. Denn vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, wollen partout nicht, dass man ihnen ihr Alter ansieht. Es ist besser, ihnen anzusehen, was sie alles dagegen in Kauf nehmen? Wäre es nicht an der Zeit, selbstbewusst zu Alter und Aussehen zu stehen, was letztlich auch mit Würde zu tun hat? Ich finde, wir dürfen aber ruhig auch unwürdige Greise werden. Wobei das Wort Würde immer zu bedenken ist. Einen Minirock mit 80 finde ich auch leicht unwürdig. So zu tun, als sei man noch jung und knackig und könnte alle Moden mitmachen, kann die Würde durchaus untergraben. Cher, 77 Jahre alt, die in einem Interview neulich sagte, sie gäbe was drum, noch mal 70 zu sein. Cher, immer auf der Höhe aller modischen Geschmacklosigkeiten, ist ja dafür ein ebenso lustiges wie schreckliches Beispiel. Das heißt jetzt aber nicht mausgrau, beige, weit, Gummizug, bequem, schluffen. Sich gehen lassen ist so unwürdig, wie sich grell aufzubrezeln. Hier liegt die Lösung vielleicht doch mal in der Mitte, die mir sonst eher verdächtig ist. Ich habe die Extreme eigentlich ganz gern. Wir wissen es ja als alte 68er. In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Ihr Mann nicht. Die spöttische Dorothy Parker sagte, Jahre sind nur Kleider. Entweder du trägst sie dein Leben lang mit Stil oder du gehst immer als Schlampe ins Grab. Ja, entweder oder. In der Mitte gibt's da nichts. Wir tragen die Verantwortung für unser Leben. Ich hatte fantastische Höhen und schreckliche Abstürze. Und mit beidem bin ich dankbar ausgesöhnt. Ich kämpfe gegen nichts an, was unvermeidbar ist. Das verleiht meinem Alter Zufriedenheit und Ruhe. Und die euphemistisch sogenannten lebenserhaltenden Maßnahmen wird es bei mir auch nicht geben. Denn sie machen das Leben ja nicht lebenswerter, sondern verlängern nur das Sterben. Warum sollte ich mir das antun, wenn es soweit ist? Meine Freundin Eliane, die Bildhauerin war, Mutter 2 Söhne, Großmutter, lag am Ende in einem schönen Sterbehospiz, die Augen geschlossen, immer lächelnd. Und manchmal sah sie mich an und sagte, ist es nicht wunderbar alles? Und es ist so schön still hier, hörst du das? Auch die Künstlerin Mary Bauermeister, mit der ich bis zu ihrem Tod befreundet war, seit ich mit ihr ein Buch über ihre turbulente Ehe mit dem Komponisten Karl-Heinz Stockhausen gemacht hatte, lag am Ende im Hospiz. Sie malte und schrieb bis zuletzt, klagte nie und sah so schön und friedlich aus. Kein Aufbäumen, kein Ankämpfen. Am Ende ein beinahe glückliches, dankbares Loslassen. So möchte ich auch sterben. Loslassen und lächeln. Irgendwann will man auch nicht mehr forever young sein. Der große Leonard Cohen singt in seinem letzten Song »A million candles burning for a love that never came. You want it darker? We kill the flame.« Neuerdings sagt man ja auch nicht mehr die Greise oder die Alten. Nein, wir sind die Best Ager, die Goldies. Wir durchleben die dritte Lebensphase als Silver Agers oder Generation Plus, beschäftigt mit Active Aging. Wir sind die Unruheständler und besonders schön die Grampies. Grown, active, moneyed people in excellent state, soll das heißen. Ja, geht's noch? Wir sind einfach nur alt. Und stellt euch vor, alt werden gehört zum Leben und trifft jeden, der nicht jung stirbt. Irgendwer hat mal gesagt, die Kunst des Lebens besteht darin, jung zu sterben, das aber so spät wie möglich. Der Mensch, der seiner 60-Jährigkeit zum Trotz heute in den Spiegel schaut und keinen Hauch von Anciennität und Seniorenwürde sehen kann, hat also nicht das Alter neu erfunden, nur die Jugend, die er gedehnt hat bis an die Grenze des Möglichen. Das schrieb Claudius Seidel in der FAZ. Die Beatles konnten sich ein noch höheres Alter als 64 gar nicht vorstellen. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Und Where are we now? Fragte David Bowie in einem Song 2013. Da war er 66 Jahre alt und hatte noch 3 Jahre zu leben. Er blickt in diesem Song voller Melancholie auf seine Jahre in Berlin zurück und auf all die Toten, die ihn daran erinnern, Just Walking the Dead. Im Radio wurde dieses Lied kaum gespielt, zu depressiv. Wobei wieder mal Depression mit der sanfteren Schwester der Melancholie verwechselt wurde. Melancholie, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, ist ja keine Krankheit. Sie ist der Endzustand nach einer Kette von Entwertungsvorgängen. Und auch in den Tiefgeschossen der Ausweglosigkeit können wir doch irgendwann wieder ein Licht anmachen. Ich frage mich oft, was Junge eigentlich von Alten erwarten. Rückzug? Haltung? Stillschweigen? Verzicht? Auf keinen Fall sollen wir Meinungen haben, uns beklagen, auffallen oder gar, sehr heikles Thema, noch eine Sexualität leben. Ach, ihr habt wirklich keine Ahnung. Als würde man automatisch ein anderer Mensch im Alter. Wer immer gekämpft hat, kämpft auch mit 80. Wer viel geliebt hat, hört doch damit nicht auf, nur weil eine Altersgrenze erreicht ist. Das Fieber der Leidenschaft lässt nach, ja, aber doch nicht Liebe oder Zärtlichkeit. Albert Einstein wusste nicht nur in Physik und Mathematik Bescheid. Er hatte eine Freundin, die ihn einmal die Woche besuchte. Dann ging Frau Einstein in die Stadt Besorgungen machen. Er war wohl eher so der relative Ehemann, denn er sagte, der obere Teil unseres Körpers denkt, aber der untere entscheidet unser Schicksal. Der gute alte Cicero erklärt sich in seiner berühmten Schrift De Senectute froh darüber, dass die Lust und das Ungestüme im Alter endlich mal nachließen. Die hätten in der Jugend gerade genug Unglück angerichtet. Und er glaubt, freilich spürt der, der kein Verlangen fühlt, auch keine Entbehrung. Wenn er da mal nicht irrt. Sehr lustig hier die Essayistin und Feministin Sylvia Bovenschen, die viel übers Alter nachgedacht hat. Und wie ich aus der anti-autoritären Bewegung der sexuell aufgeklärten 68er kam. Sie schreibt, dass sie unbedingt für eine rege Alterssexualität sei. Aber, Zitat, ich möchte nur nicht dabei sein. Ich schon. Es gilt ja als völlig normal, dass alte Männer sich oft mit sehr jungen Frauen zusammentun. Aber wehe, eine ältere Frau hat einen jungen Liebhaber oder Partner. Wie peinlich. Ich freue mich immer, wenn ich Macron und seine Frau so innig miteinander sehe. Und sehr gerne erzähle ich von der brasilianischen Komponistin Chiquinha Gonzaga, die lebte von 1847 bis 1935, die sich mit 52 Jahren in einen 16-jährigen Musiker verliebte, ihn, um Skandalisierung zu vermeiden, adoptierte und mit ihm glücklich zusammenlebte bis zu ihrem Tod. Sie wurde 87 Jahre alt, da war er dann 52. Geht doch! Fanny Ardant, die sich im Film Im Herzen jung in einen sehr viel jüngeren Mann verliebt und er sich in sie, er ist 45, sie 75, sagte dazu in einem Interview, wir sind heute rückständig. In der Literatur des 19. Jahrhunderts, bei Balzac, Stendhal, Flaubert, verlieben sich alle Frauen in jüngere Männer. Sich in einen jüngeren Mann zu verlieben, ist eines der letzten Tabus. Man denkt bei Liebe nur an Sex und bei Sex nur an den Körper. Man spricht nicht mehr von der Seele, wie in Goethes Wahlverwandtschaften. Wirklich seltsam, dass das Thema ältere Frau, jüngerer Mann immer noch als Tabu gilt. Welch enges Kästchendenken steckt dahinter? Es ist doch so offensichtlich. Ältere Frauen machen jüngeren Männern keine Angst. Sie müssen nicht versorgt werden, wollen keine Kinder mehr und wissen in der Liebe Bescheid. Es funktioniert in der Regel gut. Die Fürstin Metternich soll gesagt haben, als sich jemand über ihre Liebesgeschichten noch mit 80 wunderte: Ich bin erst 80. Im Namen wovon, meinen Sie, soll ich auf die Liebe verzichten? Der 1900 geborene Julian Green, in seinem Tagebuch am 19. Juni 1998, also mit 98 Jahren: Also gut, es gibt jetzt Stunden, in denen ich mich alt fühle. Fast hätte ich gesagt, endlich. Aber eine leise Stimme lehnt sich in mir auf. Und alle Begeisterungen von einst toben in diesem unsichtbaren Herzen, das in mir fortdauert wie in jedem von uns. Im Innersten ist man nie alt. Lore Adler zitiert das in ihrem fabelhaften Buch »Die Reisende der Nacht«, ein Reisetagebuch ins Reich des Alterns. Sie erzählt darin von Gesprächen mit alten Frauen, die dankbar sagen: Ich hatte das Glück, alt zu werden, und die auch wollen, dass man ihnen ihr Alter ansieht. Ich empfinde es meist nicht als Kompliment, wenn mir jemand sagt: Du siehst doch noch gut aus. Es hat eine abwertende, eine pejorative Bedeutung, so etwas zu sagen. Sieh da, eine alte, aber noch erstaunlichen Schuss. Was soll das sein? Ein Lob? Es ist vergiftet. Spart es euch. Ich weiß selbst, wie ich aussehe. Was habt ihr erwartet? Eine vertrocknete Kartoffel? Ich lebe noch. Und ich empfinde mein Alter durchaus nicht als Strafe. Oder wie Lore Adler schreibt: Das Alter ist nicht der Preis, den wir für alles Glück bezahlen, das wir in der Vergangenheit empfunden haben. Aber natürlich gilt auch immer noch, was Susan Sontag schon 1972 in ihrem Essay The Double Standard of Aging über das unterschiedliche Altern von Männern und Frauen schrieb, beziehungsweise darüber, wie es gesellschaftlich gewertet wird. Nämlich kurz gesagt: Die Frau verblüht, der Mann reift. Die Frau wird in der Regel über ihr Äußeres beurteilt, der Mann über seinen Status. Bei ihr machen graue Haare alt, ihn machen graue Schläfen interessant. Ach ja, und das nehmen wir einfach so hin, ohne uns dagegen zu wehren. Wir unterwerfen uns dieser Einordnung wie das Lamm der Schlachtbank. Wir Frauen können fabelhaft altern und Männer können gnadenlos verhutzeln. Und das Gegenteil gilt wie immer auch. Aber in den Köpfen sitzt es schon ewig fest. Er wird im Alter attraktiver, sie baut ab. Was für ein Quatsch. Simone Signoret, die mit Yves Montand verheiratet war, schreibt in Ungeteilte Erinnerungen: Wir sind gleich alt, Montand und ich. Er hat an meiner Seite erlebt, dass ich altere. Ich dagegen habe an seiner Seite erlebt, dass er reifte. So sagt man doch bei Männern, sie reifen. Die weißen Strähnen werden silbrig genannt. Falten meißeln ihr Gesicht, während sie uns hässlich machen. Die französische Schriftstellerin Colette hat in ihrem Doppelroman Chérie und Chéries Ende die Geschichte des 19-jährigen hübschen jungen Mannes namens Fred erzählt, den alle nur Chérie nennen und der von seiner Mutter ganz bewusst mit ihrer welt- und männererfahrenen Freundin Lea verkuppelt wird, die gute 30 Jahre älter ist als er. Er soll lernen, Manieren, Gewandtheit, Kultur, auch Sex. Und er lernt. Und siehe da, die beiden lieben sich sogar. Sie sind 6 Jahre zusammen. Und Chérie wird unter Leas Anleitung ein Mann von Welt. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Er verlässt sie und heiratet, wie auch vorgesehen, eine junge, hübsche Frau, Edmé. Und Chérie langweilt sich tot mit Edmé und kehrt 5 Jahre später zu Lea zurück. Tja, und Lea, die es unerwartet heftig getroffen hatte, dass Chérie sie verließ, Lea hatte nach diesem letzten Liebhaber keine Lust mehr auf enge Korsetts, schwere Parfums und gefärbte Haare. Sie ist jetzt grauhaarig und über 50. Sie öffnet Fred die Tür. Und nun liefert uns Colette eine der grausamsten Beschreibungen von Alter, die es in der Literatur gibt. Lea stand zwischen Chérie und dem Fenster und ihre feste, fast kubische Masse machte ihn zunächst gar nicht bestürzt. Als sie sich bewegte, um einen Sitz zu erreichen, entschleierte sie ihre Züge und er begann, sie innerlich anzuflehen, wie er einen Irren mit Waffen in der Hand angefleht hätte. Rot, etwas teigig rot, verschmähte sie jetzt Puder und lachte mit einem Munde voller Gold. Alles in allem eine gesunde, alte Frau mit breiten Hängebacken und einem Doppelkinn, die in der Lage war, ihre Fleischlast zu tragen, frei von Stützen und Fesseln. Und sie sieht sein Entsetzen und setzt noch einen drauf und sagt: Nun, mein Kleiner, wo kommst du denn in dieser Verfassung her? Du siehst gar nicht gut aus, nicht wahr? Am Ende des Romans erschießt sich Cherie. Ich habe das Gefühl, dass sich an der Abwertung älterer Frauen ganz langsam etwas ändert. Man begreift, dass sie nicht unbedingt in die dunkle Zone der sexuellen Neutralität eintreten. Ich empfinde uns ältere, vergnügte Frauen heute fast oft als eine Art Avantgarde, weil wir genauso wenig mit 80-jährigen Männern zusammenleben wollen, wie offenbar 80-jährige Männer mit alten Frauen. Was die können, können wir doch auch. Und suchen und finden jüngere Gefährten. Und so kommen doch letztlich alle auf ihre Kosten, oder? Die Schriftstellerin George Sand, die keinen möglichen Liebhaber ausgelassen hat und das Alter genoss, schrieb an den schwermütigen Gustave Flaubert: Du wirst bald in den glücklichsten Abschnitt deines Lebens kommen, das Alter. Jenseits von Mitte 40 können wir nur noch selten Mutter werden. Aber Männer wie Robert De Niro oder Al Pacino wurden mit über 80 noch Väter. Anthony Quinn zeugte mit 81 Jahren sein 14. Kind. Charlie Chaplin wurde mit 73 nochmal Vater, Picasso mit 68 und der Bergkraxler Louis Trenker zeugte sein letztes Kind mit 96. Das dürfte der Rekord sein. Ist das erstrebenswert? In der Bibel, dem großen, ewigen Märchenbuch, ist das Alter eine ganz besondere Kategorie. Wir erinnern uns, dass Adam, Methusalem oder Noah alle über 900 Jahre alt wurden. Sarah hat ihren Sohn Isaak immerhin mit 90 geboren und hat danach noch fast 30 Jahre gelebt. Aber irgendwann hieß es plötzlich im Psalm 90, Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Das habe ich in meiner kleingedruckten Kinderbibel gerade mit der Lupe nachschlagen müssen. Und zwei Verse weiter, bei Vers 12, heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Dichter Rainer Maria Rilke schrieb 1905, da war er gerade 30 Jahre alt, an den ungarischen Schriftsteller Arthur Hollitscher: Ich glaube an das Alter, lieber Freund. Arbeiten und alt werden, das ist es, was das Leben von uns erwartet. Und dann eines Tages alt sein? Und noch lange nicht alles verstehen, nein, aber anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und Unsagbarem bis in die Sterne hinein. Ach ja, Rilke, immer schwärmerisch unterwegs. Er selbst sollte das Alter gar nicht mehr erleben, er wurde nur 51 Jahre alt. Und Arthur Hollitscher konnte sein Alter wahrlich nicht genießen. Er starb völlig verarmt in einem Quartier der Heilsarmee in Genf. Seine Grabrede hielt immerhin Robert Musil. Wir haben begonnen, das Alter als Lebenskunst anzunehmen, nicht als tragisches Schicksal voller Fallstricke. Und vor allem, gejammert wird nicht. Leute, die jammern, die alles besser wissen, die sich nur beklagen, auf alles schimpfen, immer benachteiligt sind, nie selbst irgendwas falsch gemacht haben, Grund, guter Himmel, die muss man meiden, immer und erst recht im Alter. Marie-Louise Kaschnitz schreibt in Orte: Das Alter ist für mich kein Kerker, sondern ein Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer sieht. Schlimm ist, wenn zum Alter Einsamkeit dazukommt. Allein zu sein, das kann etwas Wunderbares sein. Einsamkeit aber ist Kälte und Verzweiflung. Julian Green schreibt in seinen Erzählungen »Fremdling auf Erden«: »Ich neige zu plötzlichen Anfällen von Traurigkeit, die ich auf mein einsames Leben zurückführe. Meistens kommt diese Traurigkeit abends. Und dann ist mir, als würde die Nacht, die auf die Erde herabsinkt, nie wieder vergehen. In solchen Fällen hilft mir auch der Verstand nicht weiter. Und alle meine Gedanken verstärken nur die Verzweiflung, die mich befällt. Die einzige Rettung ist Lesen.«
Elke Heidenreich mit Folge 4 aus ihrem Essayband Altern. Das Buch ist im Hansa Verlag Berlin erschienen, das Hörbuch bei Tacheles. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die NATO wird künftig von Deutschland aus Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte koordinieren. Außerdem haben die 32 Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsländer weitere Militärhilfen für die Ukraine beschlossen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion, Petra Mittermeier.
Die Unterstützung der Ukraine soll eine dauerhafte Grundlage bekommen. So steht es in der Erklärung des NATO-Gipfels in Washington, der heute zu Ende geht. Das neue Kommando mit Sitz in Wiesbaden soll auch den ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräften helfen und damit eine Annäherung der Ukraine an die NATO ermöglichen. Generalsekretär Stoltenberg hat das Bekenntnis der Allianz zu einer künftigen Mitgliedschaft der Ukraine bekräftigt. Er sprach von einem unumkehrbaren Weg und einer klaren Botschaft der NATO-Verbündeten, dass der Beitritt der Ukraine wirklich gewollt sei. In diesem und im kommenden Jahr sollen insgesamt 40 Milliarden Euro an Militärhilfen an die Ukraine fließen. Auf Deutschland kommen laut Diplomaten aber keine neuen Vorschläge.